Jesus, hab du Dank dafür, dass wir heute Morgen auf dich und auf dein Wort hören können und dass du uns heute Morgen berühren möchtest durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du das rechte Reden und das rechte Hören schenkst. Amen. Ja, Josef, du machst mich ganz neugierig auf Israel. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir fahren im April nach Israel. Da bin ich schon sehr gespannt, was wir alles sehen werden. Das Thema der Predigt heute heißt: Es ist genug. Ich lese einen Text aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. Ein etwas längerer Text, aber ich denke, es ist ganz gut, wenn wir einfach auch hier den Zusammenhang haben. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seine Diener dort. Er ging aber hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Und der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Säuseln. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Abram und Jehua, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elia, den Sohn Schaphats, von der Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasadiels entrinnt, der soll Jehua töten. Und wer dem Schwert Jehuas entrinnt, der soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben, vor Baal. Und jedem Mund, der ihn nicht geküsst hat. Was geschah vor unserem Text? Elia lässt zwei Stiere kommen, einen für die Baalspriester, einen für den Gott Israels. Sie sollen als Brandopfer dargebracht werden. Und er sagt zu den Baalspriestern, hier, ihr könnt euch einen Stier raussuchen, an den kein Feuer gelegt wird. Bittet euren Gott Baal, dieses Brandopfer zu entzünden. Die Baalspriester rufen den ganzen Vormittag bis zum Mittag hin ihren Baalsgott an, er möge doch Feuer schicken, um diesen Altar in Brand zu setzen. Nichts geschieht. Und dann, Elia sagt, bringt 4 Eimer Wasser und nochmal 4 Eimer Wasser und nochmal 4 Eimer Wasser. 12 Eimer Wasser lässt es über den Altar schütten und betet zu seinem Gott. Und Gott schenkt Feuer, welches dann das ganze Wasser samt Brandopfer, Holz, Steine und Erde auffraß. So steht es in unserem Text. Und daraufhin ließ Elia dann auch die Baalspriester töten. Ein Bote Gottes ist abgehoben und sagt, es ist genug. Ein Prophet Gottes hat die Segel gestrichen und schreit, es ist genug, es reicht mir. Nein, von großen Machern ist in der Bibel nicht die Rede. Die mit ihren Muskelpaketen die Welt aus den Angeln heben. Nein, von Superstars lesen wir in der Bibel kaum etwas. Von denen, die alles im Griff haben, ist in der Bibel nicht die Rede. Aber von den Elendsbündeln, von den Nervenbündeln, von denen, die sich nichts zutrauen, von denen lesen wir immer wieder. Und auch von denen, die manchmal sagen, es ist genug. Wie war es mit Elia? Eben dieses Mega-Erlebnis auf dem Berg Karmel. Und dann dieser Absturz, den er irgendwo erlebt hat. Was war das für eine Sache? Welche Machtprobe hat Gott hier gezeigt? Und wir müssten doch alle sagen, Mensch Elia, wenn du das erlebt hast, dann kann ich doch nichts mehr aus der Bahn werfen. Dann kann es doch nichts mehr geben, was dich erschüttern kann. Aber nicht so. Elia ist am Ende. Am Ende seiner Nerven, am Ende seiner Kraft, am Ende seiner Hoffnung. Der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott, so schrie das ganze Volk, als sie erlebt haben, was Gott auf dem Berg Karmel erlebt hat. Aber Elia ging es ganz anders. Ihm ging was ganz anderes durch den Kopf. Da kommt ein Bote und bringt eine Depesche an sein Haus. Sofort erkennt er die Handschrift Isebels, die Frau des Königs, die bekannt ist für ihre Bosheit. Und diese arrogante und hochnäsige Frau gibt es ihm schriftlich. Die Götter tun mir dies und das, wenn ich dir nicht das tue, was du mir getan hast. Ein offener Angriff, ein Schlag ins Gesicht. Und Elia? Elia erinnert sich nicht daran, was er gerade eben mit Gott erlebt hat. Und er weist Isebel nicht aufgrund dieser Machterzeigung von Gott zurück und sagt, du hast hier nichts zu reden, denn ich bin mit meinem Gott unterwegs. Elia befördert den Brief nicht gleich ins Kaminfeuer. Nein, der vor Königen gestanden hat und vor Generälen, der wie ein Fels in der Brandung dastand, kriegt weiche Knie vor einer Frau, die nur Gift und Galle spuckt. Wegen einer eisernen Lady, die Gift und Galle spuckt, zieht er den Kopf ein. Weil er um sein Leben fürchtet, ergreift er die Flucht und haut ab. Irgendwo in der Wüste bricht er zusammen. Elia am Ende seiner Nerven, am Ende seiner Kraft und am Ende seines Glaubens. Umsonst. Umsonst geht es wie ein Mühlrad in seinem Kopf her. Umsonst war meine Predigt auf dem Karmel. Umsonst war mein Einsatz für das Volk Israel. Umsonst war mein Gebet. So ging es vielleicht Elia durch den Kopf. Oh Gott, was habe ich alles eingesetzt? Und was habe ich alles in den Sand gesetzt? Mir reicht's. Mir stinkt's. Es ist genug. Ich will nicht mehr. Und der auf dem Boden liegt, hat nur noch eine Melodie zu singen. Nämlich, mir reicht's, ich will nicht mehr. Elia war fix und fertig. Und wie ist es mit uns? Wie viele sind heute Morgen fix und fertig? Wie viele sind heute Morgen am Boden, auch hier in der Gemeinde? Wie viele unter uns sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Wie viele sind am Ende ihrer Nerven, weil die Isebels in ihrem Leben immer frecher auftrumpfen und all die über die Klinge springen lassen, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen? Wie viele unter uns sind am Ende, weil sie erleben, dass sie an ihrem Arbeitsplatz übertrumpft, ausgespielt oder einfach nur gemobbt werden? Wie viele unter uns sind am Ende, weil sie in der Beziehung zu anderen Schiffbruch erlitten haben? Wie viele unter uns und auch in den Gemeinden um uns herum sind am Ende ihres Glaubens, weil sich die Kluft zwischen Glauben und Wirklichkeit und Realität so weit auftut? Was haben wir nicht schon alles erlebt mit Gott? Wie oft haben wir in den Bibelstunden davon erzählt, was Gott alles getan hat in seinem Volk und auch in unserem eigenen Leben? Wie oft haben wir im Kindesgottesdienst geschwärmt davon, wie groß Gott ist und wie stark seine Liebe in uns zum Tragen kommt? Wie viele Lob- und Anbetungslieder haben wir gesungen von der Ehre Gottes, auch vor morgen eins, und wir werden nachher noch welche singen. Und nun? Es ist genug. Eigentlich wollen und können es mir jetzt ja keinem erzählen. Was würdet ihr denken, wenn ich als Prediger zugeben würde, dass es mir reicht? Wie würde die Gemeinde reagieren, wenn ich als Gemeindeleiter sagen würde, ich kann nicht mehr? Wer würde noch etwas vom Lobpreisleiter annehmen, wenn er sagen würde, ich bin mit meinem Glauben momentan total am Ende und hänge total durch? Muss ich vielleicht auch hier in der Gemeinde eine gewisse Rolle spielen? Darf ich gar nicht der sein, als den Gott mich sieht? Ja, mir reicht's. Es ist genug. Wenn solche Gedanken heute Morgen in deinem Herzen und in deinen Gedanken mitschwingen, dann höre zu und sei dir gewiss. Wenn wir am Ende sind, dann hat Gott noch nicht mal richtig angefangen. Wenn wir am Ende sind, ist er erst am Anfang mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. Und genau um diese drei Punkte soll es uns heute Morgen gehen. Seine Fürsorge. Elia, der Prophet Gottes, der so vieles getan hat, der so vieles erlebt hat mit seinem Gott, er ist am Ende. Er will nur noch raus aus dieser Situation. Elia flüchtet. Er flüchtet in die Wüste Negev. nur schlafen. Ich will nur noch schlafen und am liebsten nicht mehr aufwachen. Er schläft wie sein Murmeltier. Und genau hier fängt die Fürsorge Gottes an. Er schläft tief und fest und plötzlich taucht eine Gestalt auf. Ein Bote Gottes, einer aus dem himmlischen Hofstaat. Der hat alle Mühe, diesen Siebenschläfer aufzuwecken. Und dann, auf einmal, wacht Elia auf. Und als er die Augen öffnet, hört er keine Straflektion. Steh auf und entschuldige dich. Was bist denn du für ein Bote Gottes? Los, steh auf und marsch, marsch, erfülle deinen Auftrag. Aber nichts von dem. Nichts von dem. Kein Kopf zurechtdrücken, sondern eine Einladung. Steh auf und iss. Brot und Wasser steht in der Wüste bereit für dich. Das ist die Fürsorge Gottes, die keinen in der Hitze verdursten lässt und keinen in der Dürre verhungern lässt. Das ist jenes himmlische Catering, von dem David schon beglückt sagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Natürlich hätte Elia sagen können, was? Nur Wasser und geröstetes Brot? Kein Weizenbier, keine Schinkenwurst, kein Bauernbrot? Mit diesen paar Kalorien soll ich durch die Wüste kommen? Wer einmal richtig Durst gehabt hat, der weiß, wie köstlich so ein kühles, klares Schluck Wasser ist. Dieses Brot sättigt und dieses Wasser löscht den Durst. Das ist genug. Mehr braucht Elia jetzt nicht. Gott gibt Elia genau das, was er jetzt braucht. Und es ist genug. Was Gott gibt, ist mehr als genug. Es braucht nicht mehr. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Und dann das Unglaubliche, für mich Unglaubliche. Elia isst und trinkt und legt sich wieder hin, schläft weiter. Und der Engel kommt ein zweites Mal zu ihm und fordert ihn auf, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Ihr Lieben, Gott sorgt für seine Leute. Glaubst du das? Gott sorgt für seine Leute, für dich und für mich. Seine Mittel uns gegenüber sind zwar oft gering oder er gibt uns oft nicht das, was wir uns vielleicht erwünschten. Aber alles, was er gibt, ist mehr als genug. Mehr als diese Stärkung brauchen wir nicht. Mehr als das, was Gott uns gibt, brauchen wir nicht. Uns begegnet nicht nur ein Bote Gottes. Uns begegnet sogar der lebendige Sohn Gottes in Jesus Christus selbst. Und so wie damals, so geht dieser Herr Jesus auch heute Morgen durch unsere Kirchen, durch die Reihen, zu dir und zu mir und sagt jedem, wen da dürstet, der komme. Wer da am Boden liegt, der komme. Wer da fertig ist, der komme. Ich will ihm geben von dem Wasser, von dem lebendigen Wasser und das ganz umsonst. Und dann zeigt er auf den Teller, der immer wieder auf dem Altar steht. Das ist mein Bund, das Brot, das satt macht. Und dann zeigt er auf den Kelch, der auf dem Altar steht und sagt, das ist mein Blut, der neue Bund, der euch stärkt und der euch wieder auf die Füße stellt. Nehmt hin und trinkt. Das Abendmahl ist Mahlzeit für unterwegs. Wenn uns Freunde zum Grillen einladen, dann ist es okay, dann freuen wir uns. Und wenn uns Kumpels zur Party einladen, dann ist es auch toll. Und wenn wir bei Verwandten eingeladen zum Essen, dann freuen wir uns. Und wenn uns Gott an seinen Tisch lädt, dann sind wir verlegen und drucksen herum und lassen das eine oder andere Mal Brot und Wein an uns vorübergehen. Und Gott lädt uns ein und sagt uns: Steh auf und iss. Ich habe das für dich bereitet. Iss von dem Brot des Lebens, mit dem ich dich segnen will. Trink von dem Kelch, den ich für dich vergossen habe. Liebe Gemeinde, genau hier am Tisch des Herrn will er doch den Niedergeschlagenen sagen: Steh auf und iss, denn ich bin bei dir. Hier am Tisch des Herrn will er denen, die den Blick auf Gott verloren haben, wieder ganz neu begegnen. Hier am Tisch des Herrn will er doch wieder ganz neu zu jedem Einzelnen sagen: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in dir mächtig. Elia findet in der Wüste wieder zum Leben. Gott begegnet ihm und gibt ihm zu essen und zu trinken. Schau dich in deiner Wüste um. Gottes Kellner sind noch unterwegs. Gottes Fürsorge fängt mit dem Mahl an. Und dann zeigt uns Gott seine Seelsorge. Zweiter Punkt, seine Seelsorge. Gottes Seelsorge fängt an, und zwar oben auf dem Berg Sinai. Elia steht zum zweiten Mal auf, isst und trinkt und macht sich dann auf, um das zu tun, was der Engel gesagt hat. Er macht sich auf den Weg zum Berg Gottes, zum Berg Horeb. Nach einem 40-tägigen Gewaltmarsch, 40 Tage und 40 Nächte, erreicht Elia den Gipfel. Und sofort wird ihm klar: Hier, das ist der Ort, wo Mose die Hände aufhob, um die zwei Gesetzestafeln zu empfangen. Dort, wo Mose gekniet hat, um für sein Volk zu pflegen. Hier, an diesem Ort, findet Begegnung mit Gott statt. Und auch hier will Gott mir begegnen. Aber was macht Elia? Er will sich erstmal nur verkriechen. Er sucht Zuflucht in einer Höhle. Er bleibt dort eine Nacht und will sich weiter in der Höhle verstecken. Er will gar nicht rauskommen. Es reicht ihm, dort zu sein. Aber Gott will seinen Knecht nicht in der Höhle lassen. Gott will nie seine Leute in der Höhle lassen. Es gibt ja nicht nur Höhlen aus Stein. Es gibt sie auch aus Angst, aus Depression oder aus Krankheit. In welcher Höhle haben wir uns vielleicht heute Morgen verkrochen? Wovor wollen wir flüchten? Oder wovor wollen wir uns verstecken? Elia ist in seiner Höhle. Plötzlich hört er das Rufen Gottes. Was machst du, Elia? Geh heraus. Geh heraus aus deiner Höhle. Geh heraus und begegne deinem Gott. Und so wie Elia ruft, so wie er Elia ruft, so ruft er auch heute Morgen: Manfred, was machst du da in deiner Höhle? Komm heraus. Ich habe dich gesehen. Ich will dir begegnen. Komm heraus. Elia hört Gott und Elia trat heraus auf den Gipfel. Und dann erlebte etwas, was jeder Gebirgler, der in den Gebergen ist, am meisten fürchtet. Dunkle Wolken ziehen auf und dann heult der Sturm und wirft die Gesteinsbrocken ins Tal. Aber Elia kann darin nichts Göttliches erkennen. Und dann bebt die Erde und die Felswände brechen zusammen und die Steine stürzen ins Tal und verschütten die Wege. Aber Elia kann darin nichts Göttliches erkennen. Und dann blitzen die Feuer über den Nachthimmeln, dieses Zucken, alles wird hell. Aber auch darin kann Elia nichts Göttliches erkennen. Und erst als dieses ganze Inferno vorbei ist, und es wieder ruhig wird und stille wird, da hört er auf einmal die Stimme Gottes. Es ist die Stimme der Stille, in der Gott ist.
Nach dem, was Elia auf diesem Berg Karmel erlebt hätte, hätte er wahrscheinlich erwartet, dass Gott mit Macht und mit Vollmacht und mit Getöse auftritt.
Nein, Gott ganz anders.
Er will Elia nicht als der mächtige Gott begegnen, der über allem steht.
Er begegnet Elia in der Stille, weil er mit ihm in ein seelsorgerliches Gespräch gehen will. Gott macht Elia deutlich: Du brauchst nicht meine Gewalt. Du brauchst nicht mein Erdbeben und mein Sturm oder mein Feuer. Meine Worte reichen dir. Meine Worte, die ich dir zu dir rede, die reichen dir. Mehr als diese Worte brauchst du nicht. Mit meinen Worten kannst du leben. Mit meinen Worten kannst du sterben. Mit meinen Worten kannst du auferstehen. Du musst nur lernen, diesen meinen Worten zu vertrauen. Mehr brauchst du nicht, Elia. Liebe Gemeinde, mehr brauche ich nicht und mehr brauchst auch du nicht. Seine Worte reichen, die Begegnung mit Gott reichen dir. Da brauchst du nicht Macht und Gewalten. Gott begegnet uns nicht in den Stürmen, die uns gegenwärtig durch die Gegend jagen oder durch die Welt tragen. Gott begegnet uns auch nicht in den Erschütterungen unseres Lebens, so hart sie auch sein mögen. Diese Erschütterungen unseres Lebens helfen uns mal, stille zu stehen. Helfen uns, ein Stück zur Ruhe zu kommen. Helfen uns, wieder auf das Wesentliche zu blicken. Weil wir merken, dass wir vielleicht selber nicht mehr weiterkommen. Wir sind so voll von Terminen. Wir haben es heute Morgen gehabt. Wir sind so voll von Terminen und von dem Lärm dieser Welt, dass wir in der Gefahr stehen, diese leise Stimme Gottes zu überhören. Es macht mich schon nachdenklich, wenn wir als Gemeinde Friedrichshafen öfters in der Stille des Abendmahls musikalische Begleitung haben. Halten wir die Stille nicht mehr aus? Gott begegnet uns in der Stille seines Wortes, wenn es ihm gelingt, durch den Lärm unserer Zeit zu uns hindurchzudringen. Ich möchte mich und euch ermutigen, mindestens einmal, besser zweimal am Tag, diesem Donnerwetter und diesem Lärm dieser Zeit zu entfliehen und ihn in der Stille zu suchen, zu ihm zu fliehen, seinem Wort zu hören. Dann werden wir sie wieder hören, diese Stimme Gottes in unserem Leben. Denn Gott spricht zu uns, vor allem durch sein Wort. Gott, so musste Elia lernen, ist in der Regel nur in der Stille zu hören. Nehmen wir uns noch die Zeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen? Geben wir Gott noch die Gelegenheit, mit uns zu reden? Elia wurde auf den Berg Horeb geführt, weil das der Ort war, wo Gott Begegnung mit dem Menschen schenkt. Gott spricht mit Elia seelsorgerlich, indem er ihn beim Namen ruft und mit ihm spricht. Gott klagt ihn nicht an. Er fordert ihn heraus, indem er ihn persönlich anspricht und ihm einen neuen Auftrag gibt. Gottes Seelsorge fängt mit seinem Wort an uns an. Wir haben von Gottes Fürsorge geredet. Wir haben von Gottes Seelsorge für Elia gehört. Und nun wollen wir uns noch mit Gottes Vorsorge für Elia beschäftigen. Gottes Vorsorge fängt an, und zwar damit, dass er Elia wieder einen neuen Auftrag gibt, nämlich nach Damaskus, nach Israel zu gehen. Aber er wäre doch so gern dort geblieben, in seiner Höhle, wo ihn keiner angreift, wo ihn keiner herausfordert, wo er keine Aufgaben hat, einfach nur abhängen, einfach nur sich gehen lassen. Und ich kann Elia so gut verstehen. Manchmal will ich mich auch einfach nur zurückziehen. Einfach alles um mich herum vergessen. gerade dann, wenn es mir mal wieder so richtig reicht. Wie schön ist es doch manchmal, sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen. Aber dort im Schneckenhaus, in meinem Schneckenhaus, da fangen die Gedanken an zu kreisen. Dort in meinem Schneckenhaus verliere ich den Blick für die Realität und vor allem den Blick für Gottes Handeln in unserem Leben. Gott will keine Aussteiger. Gott will uns gebrauchen, weil er sich festgelegt hat, dass er durch unsere Hände und durch unsere Füße in dieser Welt wirken will. Durch dich und durch mich. Er will, dass wir wieder einsteigen an den Platz, den er uns zeigen wird. Manchmal holt uns Gott heraus aus unserem gewohnten Umfeld und stellt uns an einen neuen Platz. Aber sehr oft stellt er uns auch wieder an den alten Platz. Er will, dass wir die Erfahrung machen, dass wir überall mit seiner Hilfe rechnen können und uns auf ihn verlassen können. Gott will, dass wir erfahren, dass mit ihm alles möglich ist, dass wir mit ihm über die Mauern unseres Lebens springen können. Mauern aus Angst, Mauern aus Mutlosigkeit, aus Hoffnungslosigkeit, aus Selbsterniedrigung, aus Kraftlosigkeit. Gott holt Elia aus der Höhle und gibt ihm einen neuen Auftrag, eine neue Aufgabe und holt ihn damit raus aus seinem Schneckenhaus, aus seiner Höhle. Und Gott stellt Elia an einen Platz, an dem er es mit Sicherheit auch nicht leicht haben wird. So wie wir es draußen manchmal nicht leicht haben. Die Isabel ist noch da, dieses hochnäsige Weib, die weiterhin Menschen über die Klinge springen lässt. Und Ahab ist noch da, dieser erbärmliche Waschlappen, der nur Handlanger seiner Frau ist. Und Baal ist noch da, dieser stumme Götze, der die Massen in seinen Bann zieht. Aber, so sagt es Gott, 7000 Menschen, die sich an den Gott Israels halten, die sind auch noch da. Das ist eine Zusage Gottes an Elia. Elia klagt, ich bin ganz allein. Ich bin allein übrig geblieben. Aber das stimmt nicht. Das ist gesprochen in seiner Enttäuschung, in seiner Resignation. Elia, du warst nie ganz allein. Gott war immer mit dir und er hat dir 7000 Menschen an die Seite gestellt. 7000 Menschen sind allemal da. Links und rechts sind noch andere. Ich glaube an diese Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ein Geheimnis der Vorsorge Gottes, dass er uns immer Menschen an die Seite stellt, die uns wieder den richtigen Blick auf Gott zeigen können. Gott hat seine Mitarbeiter nie allein gelassen oder nie alleine losgeschickt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mal wieder ganz alleine dastehst, dann sei dir gewiss, Gott stellt seine Leute um dich, auch hier in der Gemeinde. Und immer dann, wenn du denkst, dass du ganz alleine bist, dann denke an Elisa aus 2. Könige 6. Er glaubte, ganz alleine dazustehen im Kampf, den zu kämpfen er zu tun hatte. Und er klagte an, ich stehe ganz alleine da. Und Gott öffnete ihm den Blick und er sah einen ganzen Berg voll feuriger Streitwagen und Rosse. Und einfach seine Macht wurde ihm da gezeigt. Auch Elisa war nie allein. Und auch du, wenn du das Gefühl hast, ganz allein dazustehen, sei dir gewiss, du bist nie allein. Denn der lebendige Gott ist da und er stellt seine Leute um dich. Und auch in seiner unsichtbaren Welt wird er Menschen um dich stellen, wird er seine Wesen um dich stellen. Das ist die Fürsorge Gottes für unser Leben. Gott ist da. Er war bei Elia und er ist auch bei dir und mir. Und zwar gerade dann, wenn wir nur noch ausrufen wollen, ist es genug. Gott gab Elia am tiefsten Punkt seines Lebens das, was er brauchte, zu essen und zu trinken. Gott ließ es zu, dass er floh aus einer Situation vor sich selbst, wo er einfach nur raus wollte. Gott holte ihn heraus aus seiner Höhle und gab ihm einen neuen Auftrag und damit auch die Chance, Gott wieder als den zu erleben, der er wirklich ist, nämlich als der Allmächtige und der unendlich liebende Gott. Und Gott macht Elia deutlich, dass er nie alleine dasteht. Nicht nur, dass Gott ihm immer ganz nahe ist, er macht Elia auch deutlich, dass er außer ihm immer noch 7000 Menschen gibt, die auch zu ihm gehören. Und Gott sagt uns das heute genauso zu. Und das nehmen wir heute mit. Jeder, der genug vom Leben hat, hat mit diesem Herrn genug zum Leben. Amen. Ich möchte es einfach einladen, dass wir noch eine kurze Zeit uns nehmen, wo wir einfach auch Antwort geben können, bevor wir dann das Abendmahl gemeinsam feiern. Zum Segen bitte ich dem, dem es möglich ist, aufzustehen. Gott, der dich wahrnimmt, lass es zu deiner Erfahrung werden, was er dir zugesagt hat, bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit, zu dir zu stehen in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, dich zu trösten, wenn du bekümmert bist, deine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet. Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben kannst, wachsendes Vertrauen mitten in den Widersprüchen deines Lebens. So segne dich der allmächtige Gott mit allem, was du bist und tust. Amen.